Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, verehrtes Publikum. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 11. Phil Cologne hier in Köln. Mein Name ist Svenja Flasspöhler. Ich bin Chefredakteurin des Philosophie-Magazin und auch Teil der Programmleitung dieses Festivals. Und bevor wir beginnen, würde ich gerne noch unseren Förderern danken. Das ist die Udo-Keller-Stiftung, die Imhoff-Stiftung, die Identity Foundation und auch dem WDR, der dieses Gespräch hier heute auch aufzeichnen wird. Außerdem vorstellen möchte ich unsere Gebärdendolmetscherinnen Asta Limbach und Marina Parigoridou. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, wo geht's hier nach links? Das ist natürlich eigentlich eine ziemlich unsinnige Frage, weil links keine objektive Richtungsbestimmung wie Westen und Osten ist, sondern wo links ist, hängt ja immer davon ab, wo ich im Raum stehe. Und wenn ich mich umdrehe, dann ist da, wo vorher links war, plötzlich rechts. Und was das konkret heißt, das hat sich hier gestern sehr schön gezeigt im Vorfeld des Gesprächs mit Axel Honneth und dem Bundeskanzler. Weil es ging darum, wer wo sitzen will, und Axel Honneth sagte dann, ich sitze da, also da, wo jetzt Per Leo sitzt, das ist ganz links außen, da fühle ich mich sehr wohl. Und, aber aus der Sicht des Publikums ist es natürlich ganz, ganz weit rechts. Womit wir schon mitten beim Problem wären, Menschen, die sich als links identifizieren, sich immer im linken Lager gesehen haben, werden plötzlich von weiten Teilen der Bevölkerung oder auch von der eigenen Partei als rechts identifiziert. Woran liegt das eigentlich genau? Liegt das daran, dass diese Menschen sich möglicherweise tatsächlich nach rechts bewegen in ihrem Denken, dass sie sich nicht genug von rechts abgrenzen? Oder liegt es daran, dass sich die gesellschaftlichen Koordinaten dessen verschieben, wie wir links und rechts eigentlich begreifen und verorten? Darüber werden wir heute Abend hier sprechen, und ich freue mich wirklich sehr, geehrte Frau Wagenknecht, dass Sie sich Zeit genommen haben, um diese wichtige Frage mit uns zu diskutieren. Herzlich willkommen. Außerdem begrüßen möchte ich ganz, ganz weit links Per Leo, Historiker und Autor des Buches Mit Rechten Reden und außerdem einer der gedanklich schärfsten Gegenwartsdiagnostiker des Landes. Herzlich willkommen, Per Leo. Ja, Frau Wagenknecht, fang ich mal mit Ihnen an. Wo liegen denn für Sie die Hauptunterschiede zwischen einem linken Denken und einem rechten Denken?
Also ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass links in seinem klassischen Sinne, also wir werden ja nachher noch darüber diskutieren, dass das heute anders, vielfach anders besetzt ist, aber klassisch links ist für mich das Streben nach mehr Gleichheit, und rechts ist für mich die Akzeptanz großer Ungleichheit im Sinne auch eines Sozialdarwinismus, eines Marktradikalismus, also quasi, ja, dass man möglichst wenig gegensteuert. Und deswegen ist links für mich, sich vor allem für die Belange der unteren Hälfte der Bevölkerung einzusetzen, der Ärmeren, der Nichtprivilegierten. Und rechts ist eigentlich immer eine Ideologie gewesen, die die Machtverhältnisse stabilisieren wollte im Sinne der Oberen, im Sinne derer, die privilegiert waren, deren Privilegien auch gefestigt werden sollten. Das ist für mich der klassische Unterschied von rechts und links, der allerdings in der heutigen Debatte eben werden die beiden Pole völlig anders definiert oft und völlig anders besetzt.
Ja, man kann ja, wenn man Ihr Buch Die Selbstgerechten liest, dann kriegt man ja ein Bild, für was Sie jetzt auch stehen. Und wenn ich das so zusammenfassen sollte, dann, also Sie sind sehr kritisch der Identitätspolitik gegenüber, Sie sind kritisch eben der neuen Sprachsensibilität gegenüber, Sie sind auch schon kritisch einer freizügigen Migrationspolitik gegenüber. Dafür sind Sie aber schon für einen starken Nationalstaat, der sich auch, wenn ich das so sagen kann, erstmal schon um die eigenen Bürger kümmert. Können Sie verstehen oder sehen, warum manche Leute auf die Idee kommen, sie seien irgendwie nach rechts gerückt?
Nur dadurch, dass heutzutage eben die ganzen Kategorien völlig in Unordnung geraten sind, weil die Verteidigung des Sozialstaates, und der Sozialstaat war eben immer ein national organisierter, wir haben ja gar keinen anderen, die Verteidigung des Sozialstaates war immer eine linke Position. Die rechte Position war immer, den Sozialstaat abzubauen, also soziale Leistungen zu reduzieren, Steuern für Reiche zu senken und so weiter, zu privatisieren, also viele Leistungen, die früher ja ganz normal in der Hoheit des Nationalstaates bzw. seiner Institutionen, also bis runter zu den Kommunen waren, vom Wohnungsbau über das Gesundheitswesen, Pflege, Bildung. Vieles davon ist privatisiert worden und dem Markt überlassen worden. Und natürlich für einen möglichst freigelassenen Markt brauche ich nicht viel Staat. Also die Diskreditierung des Nationalstaats als nationalistisch war immer eine Position, die vor allem im Interesse derer war, die von einem freigelassenen Markt profitieren. Das waren aber eher nicht die Privilegierten, sondern das waren die, die diese sozialen Leistungen auch brauchten, die auch die öffentlichen Leistungen brauchten oder davon profitiert haben, dass es ein gutes Gesundheitssystem gibt. Ich meine, wer genug Geld hat, der braucht kein gutes öffentliches Gesundheitssystem. Der kann sich kaufen im Gesundheitsmarkt, was er braucht. Wer genug Geld hat, der kann seine Kinder im Zweifel auf private Schulen schicken. Dem ist relativ egal, ob die öffentlichen Schulen in einem guten oder schlechten Zustand sind. Also es sind ja doch eben die öffentlichen Institutionen, die das Leben für die Mehrheit, aber eben vor allem für die weniger Begünstigten sehr stark beeinflussen. Und wenn jetzt plötzlich links sein soll, diese öffentlichen Institutionen in Frage zu stellen, dann muss man sich nicht wundern, dass sich viele Menschen dann von links abwenden, weil sie ganz berechtigt sagen, okay, also das ist jetzt nicht etwas, was in meinem Interesse ist, das abzubauen.
Mhm. Herr Leo, Sie haben einen ganz anderen Ansatz in Ihrem Buch mit rechten Reden, nämlich, dass rechts eigentlich keine eingrenzbare Menge von Überzeugungen ist, sondern eigentlich eher eine Art zu sprechen oder eine Art zu reden. Was genau meinen Sie damit?
Ich glaube, da muss man einen Schritt noch mal zurückgehen. Das Buch mit rechten Reden ist in eine sehr besondere Situation, nämlich Deutschland und Europa im Jahr 2017 hineingeschrieben worden, als alle sich erregten, auch mit dem Vorläufer der Wahl von Donald Trump in Amerika, über den Rechtsruck, über Spaltung, Polarisierung der Gesellschaft, über den Anbruch des neuen Faschismus und so weiter. Also es war eine große Erregung in der Öffentlichkeit, die sich stark speiste aus einem, würde ich mal sagen, moralischen Überlegenheitsgefühl. Wir kennen alle diesen berühmten Ausspruch von Hillary Clinton, Basket of Deplorables, also der Eimer der Verachtenswürdigen, die Wählerschaft von Donald Trump. Und genau das hat Trumps Wahlkampf wie kaum etwas anderes angefacht und mobilisiert. Und wir beobachteten, dass in Deutschland im Umgang mit der AfD zu der Zeit etwas Ähnliches passierte. Dass verächtlich, herablassend im Gestus moralischer Überlegenheit über die Rechten geredet wurden. Und wir stellten fest, dass das nicht nur hochwillkommen war bei dieser Rechten, sondern im Gegenteil, dass diese Rechte eigentlich sehr geschickt immer kleine Provokationsbröckchen hinwarf, um genau die erwartbaren Reaktionen hervorzurufen, um damit ihre eigene Mobilisierung zu speisen. Also das nur zum Kontext, wie es überhaupt zu dieser ein bisschen merkwürdig anmutenden Formulierung kam: Rechts ist eine Art zu sprechen. Das ist sehr konkret gemeint, auch im Hinblick zum Beispiel auf Internetkommunikation, soziale Medien. Was aber unabhängig von dieser Situation damit ausgesprochen ist, ist, dass wir es mit einem Verhältnis zu tun haben, mit relationalen Verhältnissen. Das haben Sie ja auch am Anfang in Ihrer Anmoderation gesagt. Sie haben es in Ihren Ausführungen im Grunde performativ auch bestätigt, indem Sie über Ihr eigenes Linkssein gar nicht anders sprechen konnten, als in Unterscheidung zu etwas, das Sie rechts nennen. Und bei Ihnen ist sehr deutlich geworden, das ist ja auch naheliegend, Sie identifizieren sich als links, Sie sind eine linken Politikerin, Sie mobilisieren auch Leserinnen und Leser, Wählerschaft, indem Sie sagen, wir sind links. Sie brauchen aber gleichzeitig ein Gegenüber. Es ist völlig klar, dass das keine wertneutrale Charakterisierung von zwei Richtungen ist, sondern es ist völlig klar, dass die wertend gemeint ist. Also links, platt gesagt, ist gut und rechts ist nicht so gut. Das sind die oben, das sind die unten, das sind die mit Privilegien, das sind die Unterprivilegierten. Ich will gar nicht sagen, dass das sachlich alles falsch ist, aber ich würde sagen, es zeigt sehr deutlich, dass die Frage, was links und was rechts ist, immer eine Frage der Praxis ist. Es ist immer schon mittendrin im politischen Kampf, in der Auseinandersetzung. Wir haben es also weniger mit Begriffen zu tun, die man zum Beispiel sozialwissenschaftlich definieren könnte. Kann man nicht. Es gibt keine Wissenschaft, keine Sozialwissenschaft, die sagen würde, ich erforsche das Linke und mein Begriff des Linken ist dies und jenes. Das sind politische Begriffe, Zuschreibungen, die werten sollen, Selbstzuschreibungen, Fremdzuschreibungen. Und das ist ein andauerndes Spiel darum, sich selbst aufzuwerten, das Gegenüber abzuwerten, das ist das politische Spiel, daran ist nichts verkehrt. Ich will nur sagen, man kann die Bedeutung dieser Begriffe immer nur relational in einem bestimmten Kontext verstehen und deswegen glaube ich auch nicht, dass es je so etwas gegeben hat, wie zum Beispiel eine klassische Linke, auf die man sich jetzt wieder zurückbeziehen könnte, sondern man kann nur sehr genau beobachten, in welchen historischen Situationen wie rechts und links samt der ganzen Vorgängerbegriffe verwendet wurde.
Na, ich würde das etwas differenzieren. Ich glaube schon, dass es früher linke Parteien gab, die eben von einem bestimmten Teil der Bevölkerung vor allem gewählt wurden. Und das, was heute dem linken Spektrum zugeordnet wird, wird von einem anderen Teil vor allem gewählt. Also das hat ja ein sehr interessantes Datenmaterial dazu, hat Thomas Piketty in seinem letzten Buch gebracht, Kapital und Ideologie. Er hat ja dort nachgewiesen, dass die linken Parteien, also im weitesten Sinne, also die Sozialdemokratie, die Grünen, soweit es sie schon gab, die meisten sind ja erst später entstanden, also eigentlich mehr die Sozialdemokratie und mögliche Linksparteien neben der Sozialdemokratie, dass sie noch in den 70er Jahren, auch bis in die 80er Jahre hinein, in erster Linie eine Wählerschaft hatten, die unterdurchschnittlich verdient hat und auch eher unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse hatte. Und er weist dort nach, dass sich das in nahezu allen westlichen Ländern, also das ist kein Phänomen jetzt nur von Deutschland oder so, umgekehrt hat. Also heute werden Parteien, die wir dem linken Spektrum zuordnen, eher gewählt von überdurchschnittlich verdienenden und auch überdurchschnittlich gebildeten Teilen der Bevölkerung. Also eher eben nicht von den Ärmeren. Die Ärmeren wählen überwiegend gar nicht mehr oder wenn sie wählen, wählen und auch die, die keine akademischen Abschlüsse haben, wählen entweder gar nicht mehr oder eben zu einem erheblichen Teil inzwischen rechts. Also das ist empirisch, kann man einfach in den ganz verschiedenen Ländern diese Veränderung nachweisen. So. Und da ist jetzt die Frage, warum ist das so? Wie kommt das? Also ich meine, das hat ja etwas mit der Ansprache von Parteien zu tun. Also Wähler gehen ja nicht im Selbstlauf plötzlich von A nach B, sondern meistens ist es ja so, man wechselt die Partei oder man wählt gar nicht mehr, weil man sich von der Partei, von der man vorher sich vertreten fühlte, nicht mehr angesprochen fühlt. Also muss sich etwas verändert haben, auch in der Kommunikation linker Parteien und genauso eben auch dieses Phänomen Rechtspopulismus ist ja eins, was auch schon, also die letzten 20 Jahre vor allem entstanden ist. Wie schaffen die das, Menschen anzusprechen, für die sie eigentlich teilweise gar kein soziales Konzept oder kein ökonomisches Konzept anzubieten haben?
Ich würde dem erstmal gar nicht widersprechen. Ich finde nur interessant, dass Sie, wenn Sie von Veränderungen sprechen, anfangen mit Parteien, die sich verändert haben. Selbstverständlich haben sich diese Parteien und auch die, die sich selbst links nennen, verändert. Aber die naheliegende Unterstellung und Vermutung wäre doch, dass sich zunächst mal die soziale Wirklichkeit verändert hat. Und zwar dramatisch in den letzten Jahrzehnten. Also die klassische Zeit, wenn man das jetzt mal so in Betragsstrichen sagen will, der Linken, wo sie genau diese Art von Klientel und Wählerschaft hatten, wo sie eine relativ klare Lagerzuordnung hatten, das ist die voll entwickelte Industriegesellschaft. Die gibt es nicht mehr in Deutschland. Deutschland oder Europa, die westlichen Länder, sind soziologisch auf eine ganz andere Weise zusammengesetzt. Da müsste man sehr weit ausholen, um zu beschreiben, was da in den letzten 30, 40 Jahren, wahrscheinlich beginnend mit den ganzen Industriekrisen der 70er Jahre, sich gewandelt hat, bis wir in die Welt, in die völlig andere gewandelte Welt geraten sind, in der wir heute sind. Und natürlich reagieren die Parteien darauf. Und natürlich ist auch die Frage, was dann unter solchen Bedingungen überhaupt noch links ist, eine ganz andere. Also grundsätzliche Zustimmung zu dieser Beschreibung dieser klassischen Linken. Aber das ist ja nur eine ganz bestimmte Dimension. Nehmen Sie ein ganz anderes Phänomen, das es in Deutschland oder Europa nur indirekt betrifft. Nehmen Sie Phänomene der Dekolonialisierung in der sogenannten Dritten Welt, in den ehemaligen Kolonien. Das sind sehr oft gerade die Gebildeten gewesen, die diese Art der Emanzipationsbewegung von den alten Imperien, von den Kolonialmächten vorangetrieben haben. Und selbstverständlich ist das in diesem Sinne auch eine linke Bewegung, was denn sonst? Aber es ist ein ganz anderer Kontext sozusagen, in dem sich hier Emanzipation vollzieht. Da geht es nicht um Partizipation, Teilhabe, Demokratisierung, also die großen Themen der europäischen Linken, also angefangen vom Wahlrecht, über die Arbeitszeiten, über andere Formen der Teilhabe bis hin zu heutigen etwas vageren, aber genauso wichtigen philosophischen Konzepten wie Anerkennung. Das sind alles Teilhabe- und Emanzipationskämpfe, die in unserer Welt, in unserer Gesellschaft natürlich absolut wirklichkeitsprägend waren, sind sie heute nicht mehr. Und in anderen Teilen der Welt sieht es ganz anders aus. Und da sieht man doch schon, sobald man in die Inhalte geht, hat man es immer mit konkreten Situationen zu tun, in denen dann, was jeweils links ist, ganz andere Inhalte bekommen kann.
Ja, aber viele Themen sind ja unverändert. Also ich meine, die Frage der Lohnhöhe ist für einen Industriearbeiter genauso relevant wie für jemanden, der bei Amazon arbeitet. Nur dass heutzutage oder aus bestimmten Traditionen heraus eben die Industriearbeiter tatsächlich immer noch etwas besser gestellt sind, wenn man mal jetzt von Leiharbeit und solchen Bereichen absieht, weil es da eben andere gewerkschaftliche Organisationen gab, gibt teilweise immer noch, dadurch auch andere Sicherungen erkämpft wurden. Deswegen ja auch die Deindustrialisierung vor allem in den Bereichen, also bei den Menschen natürlich zu sozialen Verwerfungen führt. Aber das sind doch diese klassischen Themen der Linken, die sind doch nicht weg.
Nein,
Löhne, Renten, soziale Sicherung, Bildungssystem, Gesundheitssystem, das sind ja alles Themen, die sind ja sogar wieder in einer brennenden Weise auf die Tagesordnung gekommen, wie sie vielleicht zwischendurch, ja, zumindest für die Kernbereiche der Arbeiterschaft besser gelöst waren, würde ich mal vorsichtig formulieren, weil es gab immer schlechte Löhne in bestimmten Bereichen, es gab immer Menschen, die arm waren in den westlichen Ländern, aber 3 Jahrzehnte Neoliberalismus haben hier natürlich einiges verändert und deswegen sind eigentlich sogar die klassischen Themen der Linken heute wieder brennender oder aktueller, als sie vielleicht noch in den 70er Jahren oder 80er Jahren waren. Aber es sind nicht mehr die klassischen Themen der heutigen Linken. Also das ist ja doch das, was sich verändert hat.
Also ein Satz. Ich hab,
gerne.
Ich bitte. Eine Frage auf den Lippen, aber ein Satz nur dazu. Selbstverständlich gibt es diese Themen nach wie vor, aber es ist nicht mehr die Achse, um die herum sich der politische Kampf dreht. Also wir haben, wenn wir das alte Dreiparteiensystem der alten Bundesrepublik nehmen, haben wir eine ganz stabile Achse, sagen wir mal weitestgehend, die sich zwischen Kapital und Arbeit bewegt. Ja, also wir haben sozusagen die Hauptmobilisierungsfragen sind zwischen diesen beiden Lagern durch ökonomische Bedingungen relativ klar geklärt. Und das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Wir haben nicht mehr die gleiche organisierte Moderne mit Großorganisationen, mit Großkonzernen, mit Gewerkschaften, mit Verbänden der Arbeitgeber auf der anderen Seite, die einen ganz großen Teil der Arbeiter, der Arbeitswirklichkeit abbildet. Das ist einfach heute in vielfacher Hinsicht diverser geworden. Und wenn es nach wie vor so wichtig wäre wie zu der Zeit oder gar wichtiger, dann ist doch die sehr naheliegende Frage, warum schafft es dann eine linke Partei nicht, mit genau diesen Themen zu mobilisieren? Ich glaube tatsächlich, die sind da. Die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit, Armutsphänomene sind fraglos da. Aber der interessante Befund ist doch, dass es offensichtlich nicht so stark da ist, dass eine Partei es schafft, wenn es denn so wäre, müsste sie es ja schaffen, so zu mobilisieren, dass sie regierungsfähig wäre. Es sind Themen, es sind aber im Vergleich, wenn man einfach die Stimmenanteile, die reinen Prozentzahlen ansieht, ist es offensichtlich kein Thema, mit dem man noch so stark mobilisieren kann, wie es noch vor 40 Jahren der Fall war. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, Sie haben natürlich recht mit den ganzen Abbauprozessen des Sozialstaats. Man kann aber auch sagen, das Niveau, von dem aus abgebaut wurde, war schon sehr, sehr hoch. In gewisser Hinsicht ist das ja ein Problem auch der Sozialdemokratie gewesen, dass sie sich irgendwann zu Tode gesiegt hat. Ja, sie war einfach zu erfolgreich, um weiterhin sozusagen das Level zu halten, was sie erreicht hat in einem sehr, sehr langen, stetigen, fast 150-jährigen Emanzipations- und Partizipationskampf.
Na gut, da könnte man jetzt zynisch sagen, sie hat dann sehr viel dazu beigetragen, dass das Niveau wieder nach unten ging. Aber das ist ja einer der Gründe, warum sie nicht mehr diese Breite und diesen Rückhalt hat. Also die SPD mit der Agenda 2010 hat ja in Deutschland den Sozialstaat massiv verändert. Sie hat das später leicht korrigiert, aber sie hat ja zunächst mal wirklich in einer Weise dort einen Abbau betrieben, wie es sich die CDU nicht getraut hätte, auch vielleicht nicht hätte durchsetzen können gegen die Gewerkschaften. Also da hat sich ja ganz massiv etwas verändert, aber es wird nicht mehr mit den linken Parteien verbunden, weil es nicht mehr diese klassischen Themen ist. Ja klar, also wenn eine Sozialdemokratie soziale Leistungen abbaut statt ausbaut oder verteidigt, dann ist ja, und sie gilt aber immer noch als eine linke Partei, dann sagen die Leute, okay, ja, ist das denn links? Und so hat sich ja in vielen Ländern, also wie gesagt, auch die SPD ist da kein Unikum, das gibt es in anderen Ländern genauso, so haben sich eben diese, oder die Grünen, ich meine, die Grünen, weiß ich gar nicht, ob die sich selber als linke Partei sehen, also, aber zumindest werden sie von vielen immer noch als Partei eines linken Lagers gesehen. Und da spielt ja jetzt sozusagen die soziale Frage nun wirklich überhaupt keine Rolle mehr. Im Gegenteil, also sie machen ja immer wieder Vorschläge, die das Leben der normalen Leute noch mehr verteuern, also sprich die soziale Frage zuspitzen und nicht etwa lösen.
Aber man könnte doch sagen, der Zynismus liegt dann ganz woanders, wenn man es denn so nennen will. Wenn man jetzt mal ganz kurz die Frage schenkt, inwiefern sowas wie die Agenda 2010 vielleicht auch nötig war, lassen wir das mal außen vor. Der Zynismus läge doch dann darin, dass man es sich offensichtlich leisten kann, weil genau, platt gesagt, Armut keine Wahlen mehr entscheidet. Die Klientel ist zu klein. Selbstverständlich gibt es skandalöse Armut in diesem Land, sie ist aber nicht wahlentscheidend.
Ja, weil die Leute nicht mehr hingehen, weil sie keine Adresse sehen. Und weil sie zum Teil schon, ich meine, gucken sich die Wahlergebnisse in den armen Bezirken an. Also erstmal kann man wirklich man kann ja heutzutage das Durchschnittseinkommen eines Wahlbezirks an der Wahlbeteiligung ablesen. Also je höher die Wahlbeteiligung, desto höher das Durchschnittseinkommen. Das ist eine Korrelation, die gilt für das gesamte Bundesgebiet. Das ist ja schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Das heißt aber, und das ist eine Entwicklung, die eigentlich kein gutes Zeugnis für die Demokratie ausstellt, weil es heißt, dass die Armen, und ich meine, die neuesten Zahlen vom Statistischen Bundesamt sind, dass 20% der deutschen Bevölkerung arm oder armutsgefährdet sind. Also jeder Fünfte. Also kann man nicht sagen, das ist irrelevant. Das sind verdammt viele Menschen. Aber ein Großteil dieser Menschen sieht bei keiner Partei mehr eine Interessenvertretung. Und wenn überhaupt bei einer, und das ist die Tragödie, dann ist es die AfD. Also die ist in diesen Bezirken besonders stark.
Ja, da würde ich tatsächlich jetzt gerne noch mal näher drauf eingehen, weil ja in der Tat die AfD gerade ein Umfragehoch erlebt. Sie liegt gleich auf mit der SPD im Moment bei 18%. Das ist extrem hoch. Und wie kommt das? Wie lässt sich das erklären? Da würde ich jetzt gerne noch mal näher drüber sprechen. Und Sie, Herr Leo, haben in Ihrem Buch, finde ich, einen sehr interessanten Satz geschrieben, nämlich: All ihre Mittel hat die Rechte der Linken gestohlen, während diese mit sich selbst beschäftigt war. Was ist mit Mittel gemeint und was ist mit selbstbeschäftigt gemeint?
Naja, selbstbeschäftigt lassen wir mal ganz kurz nach außen vor. Mittel gestohlen hat einfach damit zu tun, oder spielt darauf an, dass in genau diesem Sinne, in dem ich am Anfang auch versucht habe, rechts und links als relationales Verhältnis zu beschreiben, das, was wir heute als Rechte bezeichnen, immer in einem sehr starken Interdependenzverhältnis, trifft es vielleicht gar nicht, aber oft auch in einem Verhältnis der Mimesis und der Kopie zur Rechten sich befunden hat. Also es ist völlig klar, dass Mussolini war Sozialist und ist dann sozusagen ins national gewendete Sozialist geworden. Aber es ist völlig klar, dass da diese alte Ernst-Nolte-Faschismus-Fassung sozusagen, dass der Faschismus auf die Revolution reagiert. Das ist für den Nationalsozialismus historisch völlig unterkomplex. Aber wenn man sich den Kriegsnationalismus Italien zum Beispiel anguckt, dann sieht man, dass Mussolini nicht einfach nur sozusagen die Lager gewechselt hat, sondern er ist als Sozialist zum Faschisten geworden. So wie Richard Wagner seinerzeit auch zum konservativen Kulturreaktionär wurde, als ehemaliger 48er Revolutionär. Und das Gleiche haben wir dann im Schlüsseljahr 1968, wo eben nicht nur die heute sogenannte Neue Linke entsteht, sondern auch die Neue Rechte. Die NPD zum Beispiel ist das Gründungsjahr der NPD ist 1968 und die Nouvelle Droite in Frankreich entsteht in genau der Zeit der Pariser Unruhen. Und da hat man einfach eine andere Art von Adaptionsverhältnis. Wenn ich jetzt in der Revolutionszeit 17 und folgende, Erster Weltkrieg, geht es um Revolution. Da geht es um die großen Agrar- und Wirtschaftskrisen von europäischen Staaten. 68 und folgende verlagert sich das genau in dem Sinne, in dem wir vorhin auch schon sprachen, in dem Maße, wie sich sozusagen die Industriegesellschaft verkompliziert durch unterschiedlichste Prozesse, verlagert sich auch das Interdependenz- oder Adaptionsverhältnis von rechts und links auf den Bereich der Kultur. Also dass wir heute, dass die neue Rechte sich als eine Kulturkampfrechte definiert, ist ein direktes Ergebnis dessen, was sie bei der Linken abgeschaut haben. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart gehen und die neue Rechte in Schnellroda angucken, dann ist, das hat Thomas Wagner in seinem Buch, finde ich, sehr gut beschrieben, wie das eine Rechte ist, die sich exakt angeguckt hat, was die ganzen situationistischen, Sponti, Provokationsmechanismen des Roten Jahrzehnts, wie Gerd Köthers nannte, was die ausgemacht haben, und die haben das Gleiche auf rechts gedreht. Also konservative, wie heißt das, konservative Aktion von Kubitschek reagiert direkt auf Kunzelmann. Das heißt, die entwickeln die Methode der Provokation, um ihr eigenes Publikum zu mobilisieren, und gucken sich das von der Linken ab. Also wie gesagt, da ist Thomas Wagner eine sehr gute Quelle, wenn man das nachlesen will. Aber das ist nur die letzte Aktualisierung von einem Prozess, der eigentlich immer schon sozusagen davon lebte, dass die Rechte nie besonders originär war, sondern dass sie im Grunde ohne die ganzen Verkomplizierungen, die eben die Linke immer ausgezeichnet hat, das, was zündet, die Mobilisierungstechniken, die politischen Verfahren, oft sich von der Linken, auch die Schlüsselbegriffe, Revolution zum Beispiel, oft von der Linken abgeschaut hat.
Ja, ich musste bei dieser Beschreibung, die Mittel hat die Rechte der Linken gestohlen, tatsächlich auch in diese Richtung denken. Und jetzt hatten wir ja jüngst die Corona-Krise. Und es war ja sehr interessant, dass diejenigen, die die Corona-Maßnahmen sehr stark kritisiert haben, die vielleicht dann eben sogar als sogenannte Querdenker dann auf die Straße gegangen sind, das waren dann eben, das waren die Rechten. Ne? Also das, und ich habe gerade eben noch ein Buch hier vorgestellt, gemeinsam mit den beiden Autoren. Das heißt Gekränkte Freiheit, der neue libertäre Autoritarismus. Also da geht es genau sozusagen darum, wie eigentlich Gesellschaftskritik, auch Rebellion, Widerstand in der Corona-Krise, aber auch in anderer Hinsicht, plötzlich sozusagen rechts gelabelt wird oder eben vielleicht sogar auch rechts ist, darüber wäre natürlich zu diskutieren. Auch zum Beispiel so ein ja dann doch nicht ganz unbedeutender Claim wie selber denken, was ja eigentlich die Kerneinsicht der Aufklärung war und die Kernforderung, wird plötzlich von einer Partei namens Die Basis vertreten, die sich auch eher, die auch im rechten Spektrum zu verorten ist. Also hat sich die Linke eben auch insofern die Mittel entwenden lassen, als dass die Kritik, die Gesellschaftskritik plötzlich irgendwie rechts ist?
Na, ich glaube, die Rechte kann dann die Gesellschaftskritik für sich vereinnahmen, wenn die Linke ausfällt. Also das war ja gerade bei der Corona-Debatte ganz eklatant. Also eigentlich hätte doch die Linke gegen einen übergriffigen Staat, gegen Autoritarismus, gegen auch eine Diffamierung von Minderheiten. Ich meine, die Ungeimpften war eine Minderheit. Ich meine, was ist ein linkes Thema? Es war immer auch die Verteidigung von Minderheiten und deren Recht auch auf Minderheit sein und auf eigene Meinung und erst Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Das waren klassisch linke Themen. Und wir haben in der Corona-Zeit erlebt, dass die Linken, also einschließlich meiner Partei, aber ganz besonders auch die Grünen, auch bei der SPD, die waren im Grunde die radikalsten, die gesagt haben, Impfdruck, Impfpflicht, auch massiv, also wirklich diffamiert haben, wenn Menschen sich da anders entschieden haben. Und dann haben die Rechten natürlich gesagt, wir sind jetzt die Helden der Freiheit. Wir sind gegen den autoritären Staat. Wir sind jetzt die Verteidiger. Die haben, also ich meine, die AfD ist ja da auch geschickt, ganz am Anfang, ich erinnere mich daran noch, weil das muss man auch mal sehen, das ist nämlich nicht stringent sozusagen rechts oder so. Als Spahn noch sagte, Corona interessiert uns gar nicht, ist irgendwas da in China und ist nicht so wichtig, da hatte die AfD am Anfang Maßnahmen gefordert und hat gesagt, da muss doch was passieren, da ist doch irgendwie Gefahr im Verzug oder so. Und dann drehte sich ja die deutsche Politik, Frau Merkel, Spahn, und aber eben ganz besonders dann, also das ganze linke Lager war plötzlich absolut für Lockdown und da gab es ja noch keine Impfung, aber für bis hin zu Ausgangssperren und allen möglichen Sachen. Und da witterte die AfD, wenn die alle jetzt für Lockdowns und Ausgangssperren und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sind und für Schulschließungen und ich weiß nicht was, da haben wir eine Lücke. Wir sind dann das, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die Verteidiger der Freiheit. Und da war die AfD plötzlich dann der massivste Maßnahmekritiker. mit rechts oder links. Also ich würde eher sagen, das ist links. Aber sie gucken eben, wo sie wirklich da einen Bereich finden, den kein anderer besetzt. Und deswegen würde ich auch nie sagen, die Basis ist rechts. Also ich glaube, da haben sich unterschiedlichste Leute zusammengefunden. Und ich kenne auch, also ich selber war zwar nie dort, aber ich weiß von Leuten, die zum Beispiel auf diesen Corona-Demonstrationen waren, auf den ersten, da war ein ganz breites Spektrum von Bürgern und Bürgern, oft relativ unpolitische Leute, die sind mitgelaufen. Und dann wurde das aber als rechts gelabelt. Also es hieß dann irgendwann, da sind lauter Rechte. Und natürlich kamen dann auch Rechte, es kamen auch Reichsbürger. Und dadurch hat man das alles dann in einen rechten Claim gebracht. Irgendwann war es dann auch rechts. Also wahrscheinlich sind dann viele auch nicht mehr hingegangen. Oder sie haben sich sogar dann überzeugen lassen, okay, also wenn das jetzt rechts ist, dann bin ich halt rechts so ungefähr. Und so stärkt man die Rechte. Das ist der große Fehler, den man in vielen Fragen gemacht hat, aber eben auch in der Corona-Zeit. Und wenn man so agiert, muss man sich nicht wundern, dass dann die Rechte eben auch immer stärker wird. Das ist eine Riesendummheit eigentlich, so zu agieren.
Ich glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel, und zwar in beiden Richtungen, an dem man sehen kann, dass es oft nicht in erster Linie die Inhalte sind, über die wir diese Richtungszuschreibung vornehmen, sondern, und das ist aus meiner Sicht und auch aus der Sicht des Buchs, das wir damals geschrieben haben, sehr, sehr oft eher die performative Situation ist, also wie reagiere ich auf jemanden, der Inhalt ist dann oft nur der Anlass, Sie haben es ja selber gesagt, das ist mir auch aufgefallen, damals finde ich gut beobachtet, dass die AfD sozusagen einen 180-Grad-Turn gedreht hat, je nachdem, wo gerade die gefühlte oder auch tatsächlich dann reale politische Mehrheit stand. Also da haben wir sozusagen, zeichnet die ganze AfD im Übrigen aus, dass wir das ist auch eine der wenigen, ich bin ansonsten mit diesen Vergleichen sehr vorsichtig, eine der absolut stabilen Analogien zum Beispiel zur NSDAP, das sind Sammlungsparteien, die dadurch funktionieren, dass sie in der Fokussierung auf einen imaginierten, geradezu mythologisierten Gegner die eigene Widersprüchlichkeit kaschieren. Also wir haben in der heutigen AfD haben wir einen Sozialflügel, wir haben aber auch damals vertreten von jemandem wie Jörg Meuthen, wir hatten aber zu der Zeit oder bis heute noch den tatsächlichen Höcke-Flügel, das ist ein im Grunde völlig durchgeknallter ethno-romantischer Nationalismus, der gerade den Sozialstaat sozusagen unter deutschen Auspizien wieder einführen will. Das sind inhaltlich totale Gegensätze, die aber nur so lange zusammengehalten werden können, wie man das Phantasma eines gemeinsamen Gegners hat. Also wenn man das so beschreibt, dann geht es nicht um Inhalte, sondern es geht um die Form und eine bestimmte Art von Performance. Das Gleiche gilt aber auch für die Linke. Was Sie gerade beschrieben haben, ist doch, also Sie haben immer wieder diese Formulierung eigentlich links. Ich würde das ja bestreiten, dass es das überhaupt gibt. Sie haben natürlich ein paar Stichpunkte genannt, da würde ich Ihnen auch total zustimmen, wo man sehen könnte, wie sozial ungerecht diese Corona-Maßnahmen waren. Also wir reden über natürlich die arme Bevölkerung, die nicht im gleichen Maße sich in ihre Räume zurückziehen kann. Wir reden aber natürlich auch über Eltern und erst recht alleinerziehende Eltern, die natürlich unter diesem Lockdown gelitten haben und so weiter und so weiter. Also fair enough zu sagen, es ist links, sich für diese Gruppen einzusetzen. Man kann aber wiederum, genau wie ich es am Anfang auch mit dem Kolonialismus versucht habe zu beschreiben, ganz andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel die Frage der Solidarität mit den Schwachen, mit Vorerkrankten, mit Alten. Das war eines der ersten Argumente für die Lockdowns, auch ein sehr überzeugendes. Und wenn Sie es so wollen, ist das natürlich auch ein linkes Argument. Das ist eben gegen den Ellbogen, das ist gegen der Stärkere soll sich durchsetzen, sondern die Stärkeren treten zurück, damit schwache Gruppen geschützt werden können. Das ist auch ein linkes Argument. Ja? Also ich will gar nicht sagen, das eine ist besser links, das andere schlechter links. Beides lässt sich aber mit guten Gründen als links deklarieren. Was Sie aber dann gerade zu Recht, finde ich, auch in vieler Hinsicht kritisiert haben, das hat nichts mit rechts und links zu tun, sondern wiederum die Form mit dem Gestus moralische Überlegenheit. Das ist das, was rechts mobilisiert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Linke sind, sondern dass moralische Überlegenheit, Paternalismus, Herablassung, Selbstgerechtigkeit natürlich eine Form ist, die Widerspruch geradezu motiviert. Dass sie im Moment, könnte man auch darüber streiten, aber in einer bestimmten Spielart der Linken mehrheitlich vertreten ist, ist ein interessantes Problem oder eine Frage, wo das herkommt. Aber wiederum hat das nichts mit den Inhalten, sondern mit der Form zu tun. Ich glaube, das ist ein Aspekt dieser ganzen Rechts-Links-Diskussion, der meines Erachtens viel zu wenig beachtet wird, dass wir die performativen Aspekte, die Mobilisierungseffekte, die Form, in der Politik betrieben wird, übersehen und damit auch die Phänomene selbst missverstehen.
Ich würde gerne noch einen Augenblick bleiben bei dieser Fähigkeit eben zur Kritik, zur Gesellschaftskritik, zum Selberdenken. Denn das Argument dieser beiden Autoren, die das Buch geschrieben haben, die gekränkte Freiheit gegen das Selberdenken, wenn man so will, ist, dass sich die Gesellschaft einfach radikal verändert hat. Nämlich, wir sind eine immer spezialisiertere, ausdifferenziertere, moderne, hochmoderne Gesellschaft geworden, in der Expertenwissen gefragt ist. Das war ja auch bei der Corona-Krise ganz klar immer so, die Experten, die Virologen werden befragt oder jetzt auch im Ukraine-Krieg sind es eben ja, Militärtheoretiker, Leute, die bei der Bundeswehr waren, also Leute, die sich mit der Materie expertenhaft gut auskennen und sozusagen der klassische linke Intellektuelle, der da jetzt mal irgendwie Kritik übt oder auch die linke Politikerin, die da jetzt Kritik übt, da wird dann sofort gesagt, naja, Sie kennen sich ja einfach mit der Materie gar nicht aus. Sie können das ja gar nicht kritisieren. Und das war ja oft auch ein Argument, auch bei den Grünen oder eben bei in der Corona-Krise Maßnahmenbefürwortern, warum man sich jetzt bitteschön eben an das halten soll, was da gesagt wird, weil man selber gar nicht in der Lage ist, die Sache zu durchschauen. Wie geht man damit um?
Naja, das ist ja ein zutiefst undemokratischer Zug der Debatte, weil natürlich es immer so war, Wissenschaft lebt auch vom Streit. Also auch Wissenschaft hat immer. Also da kommen dann zwar die Argumente, ja klar, dass die Erde keine Scheibe ist, das wissen wir jetzt und das ist auch richtig, aber sag mal, oberhalb dessen, und natürlich wissen wir auch und sehen wir auch, dass sich klimatische Veränderungen vollziehen. Also es gibt Dinge sicherlich, die sind relativ belegt, aber sobald es mehr ins Detail geht und dahingehend, was dann wirklich auch politisch entschieden wird. Und da ist ja die Corona-Zeit ein klassisches Beispiel. Ich meine, das waren ja nicht die Experten, die da zu Wort kamen, sondern zu Wort kamen handverlesen die Experten, die genau die Politik gerechtfertigt haben, die Regierung gemacht hat. Also und die anderen Experten waren nicht so gefragt. Und genauso ist es ja auch beim Ukraine-Krieg. Also es gibt im Militärischen sehr unterschiedliche Meinungen. Wenn ich Harald Kuja zum Beispiel höre, hört sich das anders an, als wenn ich Herrn Massala höre. Beide sind eigentlich, würde ich sagen, Experten. Also ich bilde mir nicht ein Militärexperte zu sein. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass es auch unter den Experten sehr unterschiedliche Meinungen darüber gibt, wie man diesen Krieg beenden kann oder ob man ihn überhaupt kurzfristig beenden kann oder könnte oder wollen sollte und so weiter. Und deswegen ist, finde ich, dieses Argument, die Experten sollen jetzt entscheiden und Politik soll sich danach richten, stellt wirklich Grundfesten der Demokratie in Frage. Und deswegen dürfen wir uns darauf nicht einlassen. Wir sollten immer und müssen immer Experten hören, aber bitte Experten, die mit unterschiedlichen Sichten uns die Möglichkeit geben, uns selbst eine Meinung zu bilden. Und am Ende müssen demokratische Entscheidungen getroffen werden.
Ich würde gerne noch weiter auf diese Dynamik eingehen, also inwiefern die Rechte den Linken die Mittel entwendet, inwiefern es da eine Dynamik gibt, die gerade dazu führt, dass Wähler nach rechts abwandern. Herr Merz hat mal vor ein paar Tagen gesagt, jedes Mal, bei dem im öffentlichen Rundfunk gegendert wird, bekommt die AfD einige hundert Wähler dazu. Frau Wagenknecht, Sie sind sicherlich nicht oft mit Herrn Merz einer Meinung, aber in diesem Punkt vielleicht schon?
Na, es ist der Aspekt, das ist wieder das, was Sie angesprochen haben. Ich meine, wegen mir, natürlich kann jeder reden, wie er will und wer gendern will, soll gendern. Aber in dem Augenblick, wo das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Standard wird, hat das was Erzieherisches, etwas Missionarisches. Damit wird die Sprache der Leute, die diese Regeln teilweise entweder gar nicht im Detail kennen, aber auch die das eher als eine Entstellung der Sprache empfinden, die Sprache von den Menschen wird abgewertet. Und so empfinden sie das auch. Ich meine, dass die ganze Gender-Debatte diesen Raum einnimmt, könnte man ja theoretisch sagen, ist ja völlig daneben. Also eine Sprachfrage, warum ist die eigentlich so wichtig? Die schürt ja wirklich enorme Emotionen. Aber diese enorme Emotion hat etwas damit zu tun, dass sich Menschen in ihrer Integrität, in ihrer Sprache abgewertet als rückschrittlich diffamiert empfinden. Und ich finde auch, also sag mal, wenn einzelne Journalisten das machen, okay. Wenn andere es anders machen, auch okay. Aber wenn es gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben so ein, ja, auch eine Gebärde gibt. Ich meine, das wird ja teilweise auch richtig ausgesprochen. Also wir müssen jetzt die Menschen erziehen, damit sie irgendwann auch alle so sprechen. Dann führt das zur Aversion. Und das ist tatsächlich ein Terrain. Ich meine, das muss man ja nur mal sehen. Warum nimmt das auch einen so großen Raum ein, auch bei der AfD? Ja, natürlich, weil das ein Thema ist, womit sie enorm Emotionen mobilisieren können. Da müssen sie nicht über Löhne reden und nicht über Renten reden, weil da haben sie eigentlich nicht viel anzubieten, sondern hier haben sie ein Thema, wo sie sofort unterschiedlichste Menschen erreichen, die alle das Gefühl haben, über ihre Lebensrealität wird sich hinweggesetzt. Sie werden hier in eine Ecke gestellt, in die sie nicht gestellt werden wollen. Und deswegen halte ich das auch für fatal, ja.
Man kann, also ich habe Ihr Buch Die Selbstgerechten gelesen und ich finde das auch in weiten Teilen wirklich sehr überzeugend. Aber trotzdem würde ich Sie gerne fragen, ob Sie in diesem Buch nicht doch einfach auch diese gesellschaftliche Transformation, die Sie, Herr Leo, am Anfang auch noch mal skizziert haben, ob Sie die nicht zu sehr, sagen wir mal, ausblenden oder das eine gegen das andere ausspielen. Also wir leben ja jetzt einfach in einer Gesellschaft, wo eben nicht mehr der, weiß ich nicht, weiße männliche Industriearbeiter für seine Rechte kämpft, sondern heute leben wir in einer hoch differenzierten Gesellschaft, die aus vielen Gruppen besteht, die alle in irgendeiner Weise um Partizipation kämpfen. Und natürlich, würde ich sagen, läuft Partizipation erstmal auch über Sprache, also nicht nur sicherlich, aber auch. Also die Frage wäre, ob Sie nicht möglicherweise auch in gewisser Weise selbstgerecht argumentiert haben oder zu wenig versucht haben, Anknüpfungspunkte zu finden an diese Art von Forderungen und sie vielleicht zu schnell in Gänze ablehnen.
Also ich finde ja auch zum Beispiel völlig richtig, wenn man Menschen anspricht, dass man die weibliche und die männliche Form benutzt. Das ist also ein Gebot des Anstands. Wenn Frauen im Raum sind, sagt man nicht sehr geehrte Herren, sondern man sagt selbstverständlich sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter anspricht, dann sollte es auch liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreiben. Ob es jetzt schreiben muss, liebe Mitarbeitende, was wirklich auch im Sprachfluss der deutschen Sprache nicht unbedingt angelegt ist, was ja auch, also zum Beispiel auch Studierende, das ist ein anderer Begriff als Studentinnen und Studenten, weil einfach dieses Wort steht für eine aktive Form. Also es gibt zum Beispiel keine feiernden Studierenden, weil in dem Augenblick, wo sie feiern, studieren sie nicht. Also ich finde, wir müssen auch irgendwie unsere Sprache noch ernst nehmen. Und ich glaube, dass wir auch der Gleichberechtigung einen Bärendienst erweisen. Es ist ja teilweise auch eine Pseudodebatte. Also dieses Überbewerten dieser sprachlichen Seite ist ja teilweise von den gleichen Politikern erfolgt, die dann reale Dinge durchgesetzt haben, die Gleichberechtigung eher untergraben haben. Also ich denke zum Beispiel an diesen großen Niedriglohnsektor, der in Deutschland entstanden ist. Wer ist dort hauptsächlich abgedrängt worden? Frauen. Also es sind großenteils Frauen, die in diesen Niedriglohnbereichen arbeiten. Und dann ihnen zu sagen, ja, aber dafür habt ihr jetzt ja sprachlich, also das gibt ja auch zum Beispiel, ja, dafür seid ihr jetzt sprachlich ganz groß drauf. Das wird ja auch vielfach als Hohn empfunden. Also es gibt ja auch wirklich Begriffe. Also ich meine, früher nannte man eine Putzfrau Putzfrau, okay, aber sie war im Unternehmen angestellt, hatte einen Tariflohn. Inzwischen wurden die Reinigungsdienste alle sozusagen ausgelagert. Die Löhne sind massiv gesunken. Es ist wirklich ein richtiger Scheißjob, aber sie heißen nicht mehr Putzfrau, sondern Raumpflegerin. Und das ist jetzt die neue Sensibilität im Umgang mit den Menschen. Ich muss sagen, ich glaube, dass den meisten, also ich habe nichts dagegen, die Raumpflegerin zu nennen, aber ich glaube, dass das ordentliche Gehalt wichtiger wäre. Und dafür etwas zu tun, auch politisch, wäre die entscheidende Frage. Also es ist auch ein bisschen ein Alibi für linke Parteien, die sich in der sozialen Frage nicht besonders verdient gemacht haben, dann besonders viel auf der sprachlichen Ebene zu kämpfen. Und ich finde, das darf man ihnen nicht durchgehen lassen.
Also ich bin jetzt in der misslichen Lage, dass ich zu den letzten 5 Punkten, die Sie gesagt haben, eigentlich zu jedem etwas Konträres hätte sagen wollen.
Nur zu?
Nein, das ist das geht nicht. Aber eine Sache möchte ich doch ansprechen, das, was Frau Flaßpöhler gerade angedeutet hat, nochmal aufgreifen, vielleicht sogar ein bisschen zuspitzen. Könnte es nicht auch sein, dass Sie auf die Überbetonung all dieser Themen mit Gegenüberbetonung reagieren? dass sie sozusagen genau das, was tatsächlich stattfindet, was man manchmal komisch, manchmal übergriffig, manchmal herablassend nennen kann, auch euphemistisch meinetwegen, dass sie das doch ein bisschen zu sehr vereindeutigen im Sinne eines Agenten, der da bestimmte Dinge vollzieht im Sinne neoliberaler Theorie oder so. Also um mal das Gendern zu nehmen, wenn ich richtig informiert bin, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es keinerlei Direktiven zu gendern. Das tun halt manche.
Aber es passiert schon.
Es passiert, aber das ist doch, das Entscheidende ist doch, statt uns sozusagen die Popanze, die Pappkameraden sozusagen um die Ohren zu hauen und damit jeweils die eigene Basis zu mobilisieren, wäre doch ein Begriff, der in Ihrem Buch eine große Rolle spielt, aus meiner Sicht aufzuwerten. Und das ist Gemeinsinn. Also, man kann wunderbar den anderen zur Karikatur machen und dann sagen, das sind die Leute, die euch Böses wollen, wählt stattdessen mich. Wenn man Gemeinsinn als gemeinsamen Fokus nimmt, dann unterstellt man, wir leben in einer geteilten Welt. Das ist eine ganz wichtige Unterstellung, die nicht nur philosophisch, sondern auch politisch, insbesondere in der Demokratie, ganz entscheidend ist. Wir leben in einer gemeinsamen Welt und möglicherweise gucken wir von unterschiedlichen Perspektiven auf die gleichen Probleme. Bevor wir aber dann den Dissens markieren und zu sagen, so jetzt ist Wahlkampf, jetzt These A gegen These B, bevor wir die Alternative wirklich herausgefunden haben, und das sollte man am Ende auch tun, sollte doch mal vorher versucht werden, im Sinne des Gemeinsinns überhaupt Probleme zu beschreiben und sich zu fragen, was passiert da tatsächlich. Sie haben selber vorhin gesagt, jeder und jede soll so sprechen, wie er und sie will. Richtig. Würde ich Ihnen total zustimmen, im Sinne eines Gemeinsinns. Genau das findet, wenn ich richtig informiert bin, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk statt. Mir persönlich geht es auch, nein, das ist, es gibt eben keine Direktiven, das ist der Punkt. Das tun Leute, weil sie es tun. Ich find's auch nervig, muss ich ehrlich zugeben. Ich benutze es selber nicht. So what? Das tun Leute, weil sie es tun wollen. Wenn ich mit meiner Tochter zu Hause über diese Themen diskutiere, da geht es auch ab. Aber es ist die Grundlage, die gemeinsame Grundlage ist, jeder und jede kann tun, was er und sie will. Und das haben Sie gerade selber für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus meiner Sicht zu Recht markiert. Und dann ist, also wo ist dann der Popanz sozusagen? Wo ist dann der Gegner, gegen den Sie anmobilisieren?
Also jeder kann das machen. Und es gibt keine Vorschriften im Sinne von eine Verpflichtung. Aber die Frage ist ja, was fördert die Karriere und was verschlechtert sie? Und da muss man schon das Gefühl haben, dass es da einen gewissen Trend gibt, auch in Universitäten. Und das betrifft nicht nur das Gendern, das betrifft ja viele andere Dinge auch. Also wir haben ja auch inhaltlich eine Verengung des Meinungskorridors. Also das ist jetzt gar nicht nur eine Frage der Gendersprache, sondern es ist zu ganz vielen Themen. Wir haben es bei Corona vorhin angesprochen, wir haben es bei der Kriegsfrage, also beim Ukraine-Krieg. Wir haben ja wirklich eine deutliche Verengung dessen, was sagbar ist, ohne dass man sich selber irgendwie in Schwierigkeiten bringt. Nun ist das auch immer noch nach Generation unterschiedlich. Also beispielsweise wurde oft kritisiert, es gab ja verschiedene Aufrufe zu Verhandlungen und Frieden im Ukraine-Krieg. Und wenn man solche Aufrufe, also meine jetzt nicht nur den ich mitgemacht habe mit Alice Schwarzer, sondern es gab viele andere auch, wurde immer kritisiert, ja, das Durchschnittsalter der Unterschreibenden ist doch sehr hoch. Ich weiß selber davon, wo ich Menschen angesprochen habe, bei denen, die schon in der Pensionierung sind, denen ist es relativ egal. Also die unterschreiben dann auch. Bei Jüngeren habe ich mir nicht nur einmal anhören müssen, ja, ich teile das ja, aber ich bin an der Universität, ich bin noch jung, ich muss noch hier irgendwie eine Weile, oder ich bin auch im Journalismus, ich bin noch jung, ich muss hier noch eine Weile überdauern, ich kann mich nicht so weit rauslehnen. Und ich finde, sowas darf in einer Demokratie, in einer liberalen Gesellschaft nicht sein. Also es gibt keine Vorschrift, aber das ist eine Restriktion.
Ja, da würde ich Ihnen tendenziell zustimmen. Trotzdem ein bisschen differenzieren. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu idealisierende Vorstellungen von Demokratie machen oder davon, was Demokratie ist. Demokratie ist, seit es sie gibt, nämlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika, ein teilweise extrem schmutziges Geschäft, wo mit harten Bandagen gekämpft wird. Also wenn das Volk an der Macht beteiligt wird, wenn Wahlkämpfe ausgefochten werden, wenn freie Wahlen stattfinden, dann geht es zur Sache. Also Amerika in der Zeit als Tocqueville, der französische liberale Adlige nach Amerika fährt und sein großes Buch schreibt über die Demokratie in Amerika, ist das Zeitalter des Jacksonianismus. Also da wurde der Populismus erfunden. Das war nicht schön. Und Tocqueville beobachtet ja, dass Demokratie in Amerika ganz unterschiedliche Dimensionen hat. Ich gehe deswegen so weit zurück in die Geschichte, um zu zeigen, dass das, was gerade passiert, zwar oft mit guten Gründen auch kritisiert werden muss, aber gleichzeitig nicht einfach eine Entartung der schönen Demokratie ist, die wir vor ein paar Jahrzehnten noch haben. Fragen Sie mal einen türkischen sogenannten Gastarbeiter, wie schön unsere Demokratie, wie weit der Meinungsspektrum, der Meinungskorridor 1980 in Deutschland war. Das war auch nicht schön. Also vielleicht hat sich der Korridor auch noch ein bisschen verschoben. Ich will trotzdem die Kritik ernst nehmen, die Sie üben, und zurückgehen auf das, was Tocqueville damals beschrieben hat. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Spielarten des Demokratischen, der demokratischen Kultur, könnte man sagen. Die eine bewundert er. Das ist die Demokratie, die sich im Lokalen, in kleinen Versammlungen, in Town Halls abspielt, wo tatsächlich Bürgerinnen und Bürger oder Bürger vor allem damals ihre lokalen Angelegenheiten in die eigene Hand nehmen und anfangen zu diskutieren und das alles vor dem oder unter dem Mantel eines gemeinsamen Werteverständnis ist. Und es gibt daneben aber das, was Tocqueville dann auf diese berühmte Formel der Tyrannei der Öffentlichkeit bringt. Das heißt, er zeigt, es gibt zwei ganz unterschiedliche, eine sehr konkrete Dynamik des partizipativen, interaktiven, das Gegenüber auch im Konflikt anerkennenden, also wenn ich es mal so ein bisschen idealisierend beschreibe, und eine ganz abstrakte Dynamik der öffentlichen Meinung. Und diese öffentliche Meinung erzeugt natürlich genau die Art von Druck, die Sie gerade beschrieben haben. Das ist nicht schön, es ist aber ein Moment des Demokratischen. Demokratie ist einfach nicht nur schön. Und dagegen muss man andere Praxis setzen. Also da bin ich voll bei Ihnen. Ich bin nur nicht bei Ihnen bei der Konstruktion eines Gegners sozusagen, der all das, was die schöne, gute Demokratie, das eigentlich Linke, jetzt plötzlich kaputt macht. Ich würde sagen, man muss da die Kirche vielleicht etwas mehr im Dorf lassen und auch gucken, dass die Verhältnisse, über die wir reden, links sein, Emanzipation, demokratische Gesellschaften sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen haben und zum Demokratischen gehören die beiden immer schon dazu. Und ich glaube, es ist dann Teil auch einer demokratischen Kultur, zum Beispiel die Öffentlichkeit, wieder so zu pflegen, dass sie nicht tyrannisch wird. Aber die Tendenz zur tyrannischen Öffentlichkeit, das Potenzial zum Populismus ist immer schon nicht das andere, sondern eine Möglichkeit der Demokratie gewesen, seit es sie gibt.
Naja, Das stimmt sicherlich. Also wir sollten alle nicht aus Zucker sein. Wir müssen schon was abkönnen, wenn man sich in einen öffentlichen Raum begibt. Aber trotzdem gibt es natürlich schon, also wie Habermas das genannt hat, einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit einfach durch die digitalen Medien. Und es gibt ja schon die Kritik, dass diese digitalen Medien und ihre Dynamiken mehr und mehr auch das ganze mediale Feld bestimmen. Ganz abgesehen davon, dass natürlich jeder jetzt auch irgendwie Sender wird und so weiter. Also wie wirkt sich diese neue Öffentlichkeit eben aus auf demokratische oder diskursiven Austausch des demokratischen Souveräns?
Na, ich würde das nicht auf die neuen Medien reduzieren. Also natürlich ist dort die Ruppigkeit des Tons oft besonders heftig, ja. Also teilweise, weil man auch im Schutz der Anonymität posten kann und da kann man den anderen mal so richtig runtermachen.
Ja, oder eben auch, wenn ich das ganz kurz sagen darf, dass sich eben Leitmedien ja auch danach richten, was gerade bei Twitter sozusagen die Stimmung ist. Also die Thesen gibt es ja auch, ne? Dass eben sehr viele Journalisten bei Twitter sind und dann diese Dynamiken quasi rüberschwappen in die Leitmedien.
Ja, also das ist ja zum Beispiel auch gerade bei Twitter. Also Twitter ist ja ein Medium, wo gar nicht so viele Leute aktiv sind. Also viel weniger als bei Facebook oder anderen. Das ist ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung, der aber Debatten bestimmt, die dann in den Medien übernommen werden. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, durch die sozialen Medien ist auch, also es gibt ja durchaus Blogs und so, die dann zumindest auch eine Breite des Meinungsspektrums auch in seriöser Hinsicht ermöglichen. Und was ich den traditionellen Medien, den klassischen Medien vorwerfe, ist, dass es hier eine Verengung gegeben hat. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was sich verändert hat. Also ich stimme Ihnen ja völlig zu. Natürlich gab es immer wieder auch massive Angriffe auf die Liberalität der Gesellschaft. Also man muss sich ja nur an die Ära McCarthy erinnern zum Beispiel. Also das war ja nun ein brutaler Angriff auf Liberalität. Wir hatten in Deutschland den radikalen Erlass in den 70er Jahren. Also es gab immer wieder solche Entwicklungen, die nichts mit einer liberalen Gesellschaft zu tun hatten. Aber was ein Unterschied war zu heute, meines Erachtens, also ich habe die Zeiten ja nicht selber bewusst erlebt, aber zumindest nach allem, was ich weiß, auch von Leuten, die sie erlebt haben, war, dass die traditionellen Medien, wenn man jetzt mal, also einfach normale Zeitungen, Funk und Fernsehen, dass da die Pluralität größer war. Also dass da einfach das Spektrum größer war. Also zwischen ARD und ZDF gab es halt wirklich Unterschiede. Ne? Das eine war eben, also zum Beispiel die Debatte über die neue Ostpolitik. Da gab es die ganz brutalen kalten Krieger, die haben Willy Brandt als irgendwie auch als Agenten Moskaus beschimpft, aber es gab eben dann auch diejenigen, die ihn verteidigt haben. Und genauso auch in dem Printmedienmarkt. Also das war, sag mal, Spiegel und FAZ, das war halt ein großer Unterschied. Die haben eine andere Richtung gehabt. Und heute erleben wir in immer mehr wirklich auch Kernfragen, dass diese traditionellen Medien in die gleiche Richtung marschieren. Und da ist die Verengung, die ich vorhin gemeint habe. Und dann haben wir natürlich auf der Gegenseite, klar, bei den sozialen Medien, da hat man dann alles. Da hat man wüste Theorien und auch teilweise wirklich Falschmeldungen. Und es ist ganz schwer, das zu unterscheiden. Man hat aber auch Blogs, wo ich ehrlich gesagt froh bin, dass es sie gibt. Weil sie tatsächlich auch einem den Zugang zu Informationen geben, die eigentlich in den normalen Medien Niederschlag finden müssten, aber sie nicht mehr finden. Das ist eben auch die Differenzierung.
Ich würd gern noch mal zu einem dritten Block kommen, weil ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Und zwar die Frage der Abgrenzung nach rechts oder überhaupt der Umgang mit rechts, also mit der AfD, sagen wir jetzt mal, um das Rechts irgendwie auf den Begriff oder auf das Phänomen zu bringen. Und ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen, das Jürgen Habermas 2016 in den Deutschen Blättern für internationale Politik geschrieben hat. Da rät er den demokratischen Parteien für den Umgang mit denen, die völkischen Parolen nachlaufen. Ich zitiere: Sie sollten diese Art von besorgten Bürgern, statt um sie herumzutanzen, kurz und trocken als das abtun, was sie sind, den Saatboden für einen neuen Faschismus. Hat er recht, Frau Wagenknecht?
Also ich halte Habermas für zu klug, als dass ich mir vorstellen könnte, dass er das heute noch so sagen würde. Und schon gar nicht bezogen auf die 20%, die mittlerweile in Umfragen angeben, dass sie sich vorstellen können, oder nicht nur vorstellen können, dass sie AfD wählen würden. So groß ist ja aktuell das Wählerreservoir. Weil die kann man nicht als Leute abstempeln, die völkischen Parolen nachlaufen. Wir haben ja vorhin darüber geredet, wie geschickt die AfD quasi politische Marktlücken wittert und besetzt. Und in der Kriegsfrage ist es ja ganz ähnlich. Ich meine, wenn wir hier über rechts oder links reden, zumindest habe ich da eine relativ klare Position. Also es war immer so eher eine Position der Rechten, dass man Dinge militärisch entscheiden will, dass man für Waffen und für militärische Logik eintritt. Und es war immer eher eine Position der Linken, dass man gesagt hat, wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Verständigung, wir brauchen Verhandlungen. Selbst die Grünen haben noch in ihrem letzten Wahlprogramm beschlossen, dass man Waffen nicht in Kriegsgebiete liefern sollte. Also das war immer eigentlich eine Frage von rechts und links, die genau konträr war zu dem, wie sie heute besetzt ist. Und die AfD hat auch in dieser Frage meines Erachtens genau gesehen, die Frage jetzt im Ukraine-Krieg auf Verhandlungen zu setzen, auf Gespräche, auch Druck zu machen, dass hier nicht die militärische Logik als die entscheidende angesehen wird, weil eben dieser Krieg militärisch nicht zu entscheiden ist. Das wird von allen anderen nicht richtig vertreten oder gar nicht vertreten, also allenfalls noch von der Linken, aber von der eben leider auch nicht mehr vollständig und von den anderen Parteien sowieso nicht. Also haben Sie hier Ihre Lücke entdeckt. So, und wenn dann Leute sagen, okay, ich kann mir vorstellen, AfD zu wählen, weil die in der Frage, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, ne, warum die so hochgegangen sind, weil sie in der Frage so eine Position haben, da kann ich doch nicht sagen, das sind völkische Wähler. Also das halte ich sowieso für überhaupt keine sinnvolle Position. Wenn Wähler eine Partei wählen, und das sagen 2/3 der AfD-Wähler, sie sind jetzt, oder der in Umfragen gemessenen AfD-Wähler, sie würden die AfD jetzt wählen, weil sie von allen anderen enttäuscht sind und nicht, weil sie von der AfD überzeugt sind. Also dann auf diese Wähler rumzuprügeln und zu sagen, das sind alles halbe Nazis, ist die allergrößte Dummheit, die man sich vorstellen kann. Vielmehr müssten sich alle anderen Parteien fragen, warum sie diese Menschen so vergrault haben, dass am Ende sogar dieser Dammbruch stattfindet, dass man sich vorstellen kann, so eine Partei wie die AfD zu wählen.
zwei Punkte. Bevor ich gleich auf Habermas zu sprechen komme, Ihre Frage. Ich möchte jetzt, weiß Gott nicht, das Ukraine-Fass aufmachen. Mir wäre lieb, wenn wir das geschlossen ließen. Aber an der Art und Weise, wie Sie gerade darüber gesprochen haben, da möchte ich doch entschieden widersprechen. Es ist die gleiche rhetorische Bewegung, die Sie ein paar Mal schon gezeigt haben, dass Sie eine absolut nachvollziehbar linke Position beziehen, die ich auch sagen würde, kann man mit guten Gründen vertreten, auch mit guten Gründen links nennen, für das eigentlich Linke exklusiv beanspruchen, sagen, links ist verhandeln statt Krieg führen, mal davon abgesehen, dass die Alternative aus meiner Sicht in die Irre führt. Also entschuldigen Sie bitte, war die Rote Armee nicht links? War der Viet Cong nicht links? Waren die algerischen Befreiungsbewegungen nicht links? War die PLO nicht links? Also die gesamten Befreiungsnationalismen der sogenannten Dritten Welt sind aber sowas von stramm links oder sind auf jeden Fall auf eine so fast natürliche Weise mit linken Emanzipationsbewegungen sozusagen Koalitionen eingegangen, dass ich einfach nur sagen will, es ist einfach nicht statthaft, die Frage von Waffen und Nichtwaffen also nicht nur statthaft, es ist einfach sachlich falsch, das auf den Gegensatz von rechts und links zu reduzieren. Das ist mir wichtig. Das andere ist, Sie haben sehr generös, wie ich finde, Habermas für zu klug erklärt, als dass er so etwas heute noch sagen würde. Ich würde sagen, ich im Gegenhalte Habermas ähnlich wie Sie für ausgesprochen klug, aber für so punktuell borniert, dass ich genau weiß, er hat es gesagt und er würde es auch wieder sagen. Denn wie soll ich das sagen, ohne dass es irgendwie abschätzig klingt, er hat einen Hau intellektuell und das ist die Nazi-Zeit. Also sozusagen die auch, ich nehme das ein bisschen zurück, die biografisch total nachvollziehbare Furcht, dass dieser schreckliche Geist wieder erwachen könnte. Das ist ja wirklich kein Phantasma, wie es aus meiner Sicht heute der Fall ist, in den 70er und 80er Jahren. Das ist kein Phantasma. Ich habe gerade noch für ein Buch, das ich schreibe, die Ansprache von Overbeck, dem damaligen Industrieverbandsführer in Nordrhein-Westfalen, angeschaut, der auf die Generalstreiks der IG Metall, die sehr erfolgreich für die 35-Stunden-Woche warben, in der tiefsten Stahlkrise 78 in Duisburg, wie er die Reihen schloss. Man war sich nicht sicher, dass man Aussperrung dagegen setzen würde. Da sagte er, kleckern statt klotzen. Daraufhin sagte ihm ein anderes Verbandsmitglied, lieber Overbeck, Sie wissen, dass das letzte Mal das Motto der deutschen Wehrmacht war und als es zuletzt angewandt wurde, ist es nämlich im April 45 nicht besonders gut ausgegangen. Daraufhin sagte Overbeck, ja, das stimmt, wir haben den Krieg verloren, aber viele Schlachten wurden gewonnen. Worauf ich hinaus will, wir reden über eine Zeit, Ende der 70er Jahre, wo dieses Nachleben des NS ja, noch wahnsinnig lebendig war und man sich durchaus fragen konnte, wohin führen Debatten, die einfach sagen, wir müssen einen Schlussstrich ziehen und jetzt mal wieder normal werden und der neue Nationalismus kündigt sich schon an. Sehr langer Bogen, um sozusagen diese lebensweltlich-biografische zeithistorische Prägung von Habermas zu erklären, die dann zu den aus meiner Sicht auch sehr, sehr unglücklichen Auftreten damals im Historikerstreit geführt hat. Selbstverständlich gab es extrem gute Gründe, die Thesen von Ernst Nolte, auch die Suggestivität ihrer Thesen, scharf zu kritisieren. Wofür es aus meiner Sicht keine so besonders guten Gründe gab, war daraus sozusagen eine Urform dessen sozusagen zu prägen, worüber wir uns heute unterhalten, nämlich den Ausschluss bestimmter Diskursteilnehmer mit moralisierenden, stark historisierenden Argumenten sozusagen aus dem öffentlichen Diskurs. Weil das betraf ja nicht nur Nolte, der es damals oder es dann später aus meiner Sicht dann auch tatsächlich verdient hatte. Es traf sehr viele andere. Es traf Historiker wie Hillgruber, es traf eine ganze Publizistengruppe, die bestimmte Thesen einfach diskutiert haben wollten. Was aber nicht gelang, weil eine tatsächliche Kampagne des Habermas-Lagers dazu führte, dass der sogenannte Neokonservatismus mit seiner vermeintlichen Nähe zum historischen Faschismus sozusagen als große Gefahr gelabelt wurde.
Gecancelt, kann man sagen.
Heute würde man vielleicht sagen, gecancelt. Ich will nur sagen, das ist eine Denkprägung bei Habermas, die bei aller sonstigen Subtilität und Feingeistigkeit ist das geradezu roh, wie er auf bestimmte tatsächlich kritikwürdige Tendenzen von rechts sozusagen sofort mit dem Faschismusreflex reagiert. Ich glaube, das kann man ganz einfach sachlich abtun. Man kann es aber auch erklären. Aber das Zitat, was Sie gerade gebracht haben, ist, da gebe ich Frau Wagenknecht völlig recht, nichts als Wasser auf die Mühlen derer, die er zu bekämpfen vorgibt.
Ich meine, Sie gehen ja in Ihrem Buch tatsächlich auch noch weiter als Frau Wagenknecht. Also Sie haben ja gesagt, nicht alle, die die AfD wählen, sind irgendwie Nazis oder halbe Nazis, so haben Sie es vorhin ausgedrückt. Aber Sie würden ja, also in Ihrem Buch mit Rechten reden, gehen Sie ja weiter. Sie sagen, nee, wir müssen uns schon noch mit Nazis unterhalten. Wir sollten sogar mit Ihnen Fußball spielen.
Nein, liebe Frau Fraßbühler, das habe ich nicht gesagt. Das haben auch meine beiden anderen Co-Autoren nicht gesagt.
Ich meine es gelesen zu haben.
Nein. Also wir haben, das ist sozusagen eine gern gemachte Unterstellung, der wir sehr routiniert zu widersprechen gelernt haben. Wir haben nie gesagt, man muss, auch nicht man soll. Im Gegenteil, da steht sogar...
Man kann.
Richtig. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Wir haben nicht gesagt, man soll. Im Ende läuft es darauf hinaus, dass wir sagen, man kann. Aber entscheidend ist eigentlich eher die Verneinung der Verneinung. Was wir gesagt haben, ist, man sollte nicht kategorisch, doktrinär verbieten, mit Rechten zu reden. So. Weil genau das aus verschiedenen Gründen, da kann man ethische Gründe anführen, diskursethische, aber auch politische, genau das schafft nämlich ein sehr erwartbares Verhalten. Und erwartbares Verhalten ist ein gefundenes Fressen für Provokation. Was wir gesagt haben ist, verhaltet euch weniger erwartbar und schaut doch mal, in welchen Situationen es ihr ganz konkret mit welchen Leuten zu tun habt und überlegt dann, was die beste Strategie ist. Ist es die beste Strategie, Nazis zu schreien, den Zeigefinger auszustrecken? In einem von 10 Fällen vielleicht, in den anderen nicht. Und da kann Reden durchaus eine Strategie sein. Also ich bin sehr einverstanden damit, mit dem Argument, dass man Leuten wie Kubitschek, anderen AfD-Leuten nicht ohne Not eine Bühne bieten sollte. Aber was bedeutet denn ohne Not? Also Kubitschek war geradezu wild darauf, mit mir, moderiert von Armin Assee oder irgendeiner anderen Größe, im Gasteig in München, das ist ein Saal, der ist noch zweimal so groß wie der hier, öffentlich zu diskutieren. Und dann schauen wir mal, wer der Stärkere ist. Das wäre sozusagen genau der Türöffner, um den Sie gebettelt haben. Habe ich natürlich nicht gemacht. Was habe ich aber schon gemacht? Ich habe mit Stefan Brandner, einem harten Höcke-Freund und Flügelmann, in Erfurt, in einer kleinen Kirchengemeinde, vor 100 Leuten diskutiert. Und warum habe ich das getan? Es ist ein Unterschied, ob Sie sozusagen dem Löwen die Tür öffnen und zu den Schäfchen reinlassen oder ob sie dahin gehen, wo der Löwe schon regiert. Das heißt, sie müssen in vielen Gemeinden in Ostdeutschland geht es darum, eine völlig eingeschüchterte, von rechter Aggressivität, die gibt es ja auch, eingeschüchterte Öffentlichkeit, Lokalöffentlichkeit zu motivieren und auch denen zu zeigen, man kann diesen Leuten etwas entgegensetzen. Man kann sie natürlich nicht argumentativ entzaubern, aber man kann ihnen gegenüber sitzen, man kann sie menschlich respektvoll behandeln und trotzdem scharfen Gegenwind geben und merken, weder das Vierte Reich bricht an, noch werden wir ermordet. Ja? Das sind sozusagen auch performative Akte des politischen Diskurses, wo ich sagen würde, in bestimmten Situationen ist das genau richtig. Und da reden wir noch gar nicht über die ganzen Privatgespräche mit Sympathisanten und Wählern in der Familie, in der Belegschaft oder sonst wo, die man selbstverständlich führen muss. Oder also, wenn man will. Ich halte es für ratsam, sagen wir so.
Frau Wagenknecht, Ihnen wird ja häufiger vorgeworfen, Sie grenzen sich nicht genügend von rechts ab. Wie, sagen wir mal, verhindern Sie das oder sagen wir mal, mit welchem Argument würden Sie sagen, für völkisch rechte Wähler ist die Partei, die ich vielleicht jetzt gründe, total uninteressant. Die werden mich sowieso nicht wählen.
Also ich glaube, dass die AfD einen harten Kern von Wählern hat. Den wird sie auch behalten. Das sind eben Leute, die wirklich aus Überzeugungen, völkischen, rassistischen Gedanken nachhängen. Die haben früher eher NPD gewählt oder DVU oder andere Parteien aus dem harten rechten Spektrum. Und die wählen jetzt, weil sie eben doch die deutlich erfolgreichere ist, die AfD. Das sind nicht die Wähler. Also ich meine, ich kriege auch von solchen Leuten auch ab und an mal eine Mail, die hassen mich. Also das ist nicht das Klientel, das ich irgendwie erreichen will oder auch nur erreichen würde. Sondern es geht doch um Millionen Menschen. Ich meine, wir müssen ja jetzt mal gucken. Die AfD ist im Osten aktuell nach den Umfragen die stärkste Partei. Sie steht bundesweit zwischen so um die 18 bis 19%. Das ist ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Wollen wir ernsthaft die These vertreten, dass ein Fünftel der deutschen Bevölkerung völkischen Gesinnungen nachhängt? Also ich halte das für absurd, zumal ich selber Leute kenne. Und da hat sich nämlich gerade in den letzten Monaten einiges bewegt. Da bricht ein Wall zusammen, der lange Zeit viele noch davon abgehalten hat, AfD zu wählen. Also ich kenne Leute, stabile linken Wähler. seit ewigen Zeiten. Leute, teilweise Männer mit einem langen Zopf, die wirklich alternativ, links, immer waren, die sagen mir jetzt, wenn das alles so weitergeht und da ist nichts anderes im Pott, dann wählen wir das nächste Mal die AfD. Also wir haben es so satt, wir halten das nicht mehr aus und die sind die Einzigen. Wir wissen, dass da üble Gestalten drin sind in dieser Partei und wir finden die auch gar nicht so gut, aber die halten wenigstens dagegen. So, nun klar, wenn ich mit denen persönlich diskutiere, sage ich ihnen meine Meinung dazu. Aber was ich weiß, ist, das sind keine völkischen Nationalisten, also nichts weniger als das. Das sind zutiefst frustrierte Leute, die einfach das Gefühl haben, die Politik setzt sich nur noch über sie hinweg, ignoriert ihre soziale Situation, ignoriert ihre Bedürfnisse und sie haben keine andere Wahl, wenn sie denen so richtig eine klatschen wollen, als ausgerechnet die AfD zu wählen. Ob ich das gut finde oder nicht, ich finde, man muss darum kämpfen, natürlich darum kämpfen, diese Menschen zurückzugewinnen, diese Menschen, denen ein Angebot zu machen politisch, wo sie sagen, okay, ja, das ist natürlich vernünftig, da ist eine Opposition, die ist seriös, aber die hat Konzepte und das hat nichts mit Nazis oder mit Rechts zu tun. Dann sind die nämlich auch zurückgewinnbar. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe. Und ehrlich gesagt, dass ich mich dann, teilweise wird mir das ja vorgeworfen, dafür schämen muss, dass eben ein Teil derer, die jetzt sagen, dass sie AfD wählen, auch sagen, ja gut, also Wagenknecht finden wir auch ganz gut. Naja, das zeigt doch eben gerade, dass man diese Menschen erreichen kann. Und wenn Politiker noch stolz darauf sind, dass sie die Leute nicht mehr erreichen und dass sie von denen völlig abgestempelt werden, also ich finde, die sollten sich mal an ihre Nase fassen, warum sie mit ihrer Politik so viele Menschen nach rechts treiben. Das ist doch die eigentliche Verantwortung. Ich meine, die AfD ist doch keine sonderlich attraktive Partei. Die hat noch nicht mal ein sonderlich attraktives Personal an der Spitze. Also man könnte, ja, also ich meine, man muss sich ja nur mal vorstellen, die hätten da vorne einen, der so richtig so, also so ein Donald Trump, der so richtig da mal einheizt und so. Also da, ich meine, nicht, dass ich jetzt den, also damit jetzt nicht wieder gleich mehr was Falsches unterstellt wird. Also nicht, dass ich Donald Trump gut finde, nein. Aber natürlich ist der ein begnadeter Populist, also im Sinne von, wie er auftritt. Das hat die AfD gar nicht, überhaupt nicht. Und deswegen muss man wirklich sagen, es ist hauptsächlich das Versagen der anderen. Die AfD sammelt ein, was die anderen sozusagen alle vertreibt. Und deswegen ist es ein Gebot meines Erachtens der politischen Vernunft, um diese Menschen zu ringen. Und auch ein Gebot der Demokratie. Und das zu diskreditieren und zu sagen, um Gottes Willen, das darf man gar nicht und die muss man alle abschreiben und die sind alle rechts. Na, wer so agiert, der will, dass die AfD demnächst bei 25% oder 30% steht. Ich will das nicht.
Ich möchte einen kleinen Einwurf machen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie sprachen von völkischer Gesinnung. Aus meinen historischen Forschungen, ich war in meinem früheren Leben mal Ideenhistoriker und habe mich mit der Vorgeschichte des deutschen Faschismus, des Nationalsozialismus beschäftigt und habe im Grunde Ideologieforschung betrieben. Und da ist mir eine Grunderkenntnis zurückgeblieben und das ist die, dass, wenn wir jetzt mal schematisch, in der Zeit damals geht das ganz gut, die revolutionäre Linke und den Faschismus gegenüberstellen, dass Linke und Rechte Mobilisierungssemantiken oder wie man das nennen will, Ideologie nicht spiegelbildlich sind. Also die Linke existiert gerade in der klassisch-marxistischen Form immer schon dogmatisch, theorieförmig. Das ist eine ihrer großen Stärken, es ist aber auch eine ihrer großen Schwächen, weil sie dadurch zur Zersplitterung und zur Selbstverfleischung über minimale Details neigt, die also fast an alte Kirchenkämpfe zu erinnern scheinen. Rechte Mobilisierung funktioniert anders. Die Rede von der NS-Ideologie zum Beispiel oder von faschistischer Ideologie, die trifft nicht den Punkt. Ich würde Faschismus anders definieren, nicht als Gesinnung, die bestimmte Ziele vertritt und dann verfolgt, sondern eher als von der Leine gelassen, mit Macht ausgestattete, aus einem Bedrohungsgefühl agierende Normalität. Und das ist etwas völlig anderes. Also Sie sagen, dieser Typ mit Zopf hat keine völkische Gesinnung. Ja, wahrscheinlich nicht. Gleichzeitig aber geht er von einer bestimmten Normalität vielleicht aus. Ich will das gar nicht unterstellen, aber das wäre eine ganz andere Begründung, dass Nationalstaaten vielleicht nicht vollständig ethnisch homogen sein müssen, aber eben auch nicht komplett kulturell und ethnisch divers. Keine Ahnung. Aber es gibt eine bestimmte Normalität, die zu den wichtigsten historischen Ergebnissen nicht nur des NS, sondern auch des Zweiten Weltkriegs gehört, dass wir in Mittel- und Zentraleuropa in einer Welt aus nahezu homogenen Nationalstaaten leben. Und das ist historisch gesehen eine totale Ausnahme. Diese Art von sozusagen Leute gleichen Schlags auf einem Raum, die ist historisch entstanden, die ist irgendwann sind die Gründe vergessen worden, aber das ist die Normalität, aus der Leute unserer Generation alle herauskommen. Und plötzlich haben wir, um beim Thema Migration zum Beispiel zu sagen, eine völlig andere Normalität, die also die Rede vom deutschen Volk tatsächlich komplett neu fassen müsste, nämlich politisch und nicht mehr ethnisch, was es früher implizit, unausgesprochen immer gewesen ist, um sich sozusagen an die neuen Verhältnisse anzupassen. Und deswegen muss man nicht völkische Gesinnung haben. Man muss kein aktiver Hetzer sein, man muss kein Ausländerhasser sein, um sich zum Beispiel in einer bestimmten Form von Normalität bedroht zu fühlen. Und genau das ist der Mobilisierungsgrund des historischen Faschismus und das ist auch der Mobilisierungsgrund des heutigen Rechtspopulismus, ohne die beiden gleichzusetzen.
Also sag mal, für den historischen Faschismus würde ich schon ganz klar die Definition der eigenen Nation als Überlegene, auch der eigenen Ethnie, also das wurde ja immer quasi übers Blut definiert und nicht über Kultur. Wir sind die Klügeren, die Besseren, die Übermenschen. Also das ist ja eine völkische Ideologie kann man doch inhaltlich beschreiben. Und auch heute ist es ja so, wenn jemand der Meinung ist, und das sind ja doch sehr viele, dass Zuwanderung sinnvoll ist, aber eben in einem bestimmten Rahmen, der zu bewältigen ist. Also wo, wenn Sie einfach erleben, dass wir sowieso in Deutschland in vielen Bereichen schon ein politisches Versagen haben, weil die Lehrer fehlen, weil die Kita-Plätze fehlen, weil es massiven Wohnungsmangel gibt, dann sehen Sie natürlich, dass Sie sagen, ja, wir können nicht im Jahr 1 Million Menschen aufnehmen in Deutschland, weil das nicht zu bewältigen ist. Das hat mit völkischer Ideologie meines Erachtens überhaupt nichts zu tun. Völkische Ideologie ist sozusagen das, was man teilweise auch aus der AfD schon gehört hat oder was in Sarrazins Buch war, also sozusagen die angeblichen Kopftuchmädchen, die Zugewanderten als dümmer, als unterlegen, als die verderben sozusagen unser Volk, unseren Intellekt. Das ist ja auch der klassische Rassismus. Also der ist ja immer daran festgemacht, wir sind etwas Besseres qua unseres Blutes und die anderen, die da jetzt da reinkommen, die stören das, die sind schlechter. Das ist sozusagen etwas, was per se eine Gefahr darstellt. Und ich finde, da muss man schon die Unterscheidung treffen. Also das ist völkisch, für mich zumindest. Das andere hat mit völkisch, also wenn jemand Sorge hat, dass es eine noch stärkere Überforderung von sozialen Strukturen gibt, wenn Kommunen, Länder und Gemeinden aufschreien und sagen, wir schaffen das nicht mehr, das hat ja nichts mit völkischer Ideologie zu tun.
Naja, wie gesagt, mein Punkt wäre eben, dass es die völkische Ideologie so nicht gibt, weil es immer Sammlungsbewegungen gewesen sind, die Heterogenes verbinden. Aber das würde jetzt sehr tief in die Frage der historischen Faschismen führen. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Aber wenn man die zwei Komponenten, die Sie gerade in Ihrem Argument gebracht haben, warum kann man die nicht schärfer auseinanderziehen? Warum kann man nicht auf der einen Seite sagen, Zuwanderung an sich, das wäre doch eine starke Position, die den Dissens auch schärfen könnte, zum Beispiel zu der Rechten, darum geht es ja gerade. Zuwanderung an sich wäre jetzt mal als Gedankenspiel, egal in welcher Dimension, überhaupt kein Problem. Und wenn irgendwann 95% in diesem Land einen sogenannten Migrationshintergrund haben sollten, das allein wäre kein Problem. Das Problem ist, und da haben Sie natürlich völlig recht, Migration muss gestaltet werden. Das heißt, wenn die Infrastruktur zum Beispiel da wäre, wenn man bestimmte Mechanismen schärfen könnte, Integration zu verbessern, die Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen und so weiter, wenn man nicht bestimmtes Elend schafft, was dann natürlich auch wiederum zu sozialen Phänomenen wie Kriminalität und so weiter führt, wenn all das gegeben wäre, dann wäre Migration tatsächlich allein eine Frage sozusagen der Organisation, der Infrastruktur, auch des Willens, auch der Frage des politischen Selbstverständnisses, wo man sagt, wir trennen wirklich unsere politische Identität als Nationalstaat von der ethnischen Abstammung. Aber zugleich muss all das natürlich organisiert werden. Das wäre eine sehr starke Abgrenzung gegenüber einer völkisch fühlenden AfD, die eben sehr wohl genau dieses von mir beschriebene bedrohte oder Gefühl bedrohter Normalität. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, wo man aber gleichzeitig sagen kann, was ist denn eigentlich die Bedrohung? Ist die Bedrohung, dass du irgendwann als weißer, mitteleuropäischer Abstammungsmensch in der Minderheit bist? Oder ist die Bedrohung, dass da irgendetwas auf uns zukommt, was sich nicht mehr kontrollieren lässt, aber mit einer guten Politik eben sehr wohl organisieren? Dann sind das zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Und der eine wäre eine sehr klare Absage an, jetzt egal ob man das Ideologie nennt oder wie sonst, an Konzepte und Ideen, Normalitätsvorstellungen von ethnischer Homogenität. Und solange sie das nicht tun, fischen sie in diesen Gründen. Und ich glaube, den Vorwurf muss man sich dann auch gefallen lassen.
Aber ich glaube, dass, also nach meinem Debattenstand, also wenn ich mit Leuten diskutiere, gibt es vielleicht noch eine winzige Minderheit, aber die ist verschwindend. Also ich treffe die Leute eigentlich kaum, die noch ernsthaft eine ethnische Homogenität in unserem Land irgendwie anstreben. Sondern was den Leuten Sorge macht, ist, dass sie noch schwerer eine Wohnung kriegen, weil es eben mit mehr Zuwanderung noch mehr ran auf die Wohnungen, vor allem auch in den ärmeren Wohnbezirken gibt. Also es ist ja weniger etwas, was sich in den hochpreisigen Innenstadtvierteln abspielt, sondern eher eben in den ärmeren. Sie machen sich Sorgen, dass sie noch weniger einen Kita-Platz kriegen. Sie machen sich Sorgen, das ist tatsächlich ein echtes Problem, wenn das Kind in der Schule in einer Klasse ist, wo die Mehrzahl der Kinder kein Wort Deutsch spricht und der Lehrer erstmal irgendwie gucken muss, wie er dieses Problem in den Griff bekommt. Das ist auch nicht in Berlin-Prenzlauer Berg. Nee, das ist in den Bezirken, wo die Ärmeren wohnen. Aber wenn Sie dann sagen, das ist bedrohte Normalität, ja, das ist aber eine Normalität, also zum Beispiel, dass in der Schule eben der Lehrer auf Deutsch unterrichten kann und die Kinder auch ihm folgen können und er nicht erstmal 80% die Sprache beibringen muss. Also diese Normalität zu verteidigen und sich dagegen aufzulehnen, wenn sie nicht gewährleistet ist, halte ich nicht für völkisch.
Nein, das ist mir ganz wichtig, selbstverständlich nicht. Deswegen habe ich die beiden Ebenen auseinandergehalten. Das, was Sie gerade beschreiben, das hat mit völkisch gar nichts zu tun. Das ist nicht bedrohte Normalität, das ist das eine. Man muss es nur unterscheiden von dem, was Sie gerade beschreiben. Das ist misslungene Organisation von Migration. Das ist was völlig anderes. Und Sie haben total recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass es in der Tat ein Missstand ist, wenn Migrationsfolgen in bestimmten Kreisen der Zuwanderungsgesellschaft stärker sozusagen zu spüren sind als in anderen. Und da gebe ich Ihnen total recht. Aber gerade das meinte ich nicht mit bedrohter Normalität, sondern das meinte ich mit fehlender Infrastruktur, mit fehlendem politischen Willen auch, mit fehlender Bereitschaft, Mittel zu organisieren, aber auch die bestehenden Probleme zu adressieren, die eben nicht damit zu tun haben, dass hier fremde Kulturkreise über uns herfallen, sondern genau damit, dass Sprachkurse zu wenig verfügbar sind, dass wir in anderen Sinne homogene Migrationsklassen haben und so weiter und so weiter. Also misslungene Integration ist ein riesengroßes Problem, aber das ist ein Problem, das man ansprechen, adressieren muss und das hat gerade nicht mit bedrohter Normalität zu tun. Mein Punkt war, man muss diese beiden Ebenen auseinanderhalten, wenn man sich klar von rechts abgrenzen will.
Wollen Sie noch einmal antworten? Also das wäre nämlich
dass man das auseinanderhalten will, da sind wir ja völlig einer Meinung oder auseinanderhalten muss. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Nur das Schlimme in der öffentlichen Debatte ist ja gerade, dass man diesen Teil, den ich angesprochen habe, eben in die rechte Ecke auch gedrängt hat und damit der AfD ermöglicht hat, genau die Leute, die diese Probleme adressieren, die sie bewegen, die auch in ihrem täglichen Leben damit zu tun haben, denen sozusagen das Gefühl zu geben, die AfD sind die Einzigen, die das noch ansprechen, weil alle anderen, die es ansprechen, sofort in die rechte Ecke gedrängt werden.
Da stimme ich Ihnen total zu.
Und das ist das Kernproblem. Also da sind wir gar nicht weit auseinander, glaube ich.
Ja, die Zeit rennt uns jetzt leider davon. Ich möchte jetzt Frau Wagenknecht nicht noch mal fragen, ob sie denn eine neue Partei gründet. Das wird ja gerade hinreichend in den Medien besprochen, sondern ich würde eigentlich gerne die letzte Frage an Per Leo richten. Und zwar, wenn wir uns mal vorstellen, Sie wären ein Parteiencoach. Was würden Sie der vielleicht bald gegründeten Partei von Sarah Wagenknecht raten?
Also ich würde Frau Wagenknecht fragen, welche Art von Leben sie führen möchte. Eins wie im Moment mit wahrscheinlich vielen nervenden Elementen, aber eins, wo man sagen kann, sie haben irgendwo ihre Rolle in der deutschen Öffentlichkeit gefunden, eine Nische, die sich auch, das will ich gar nicht wertend sagen, gut vermarktet. Sie haben ihr Publikum, das merkt man auch hier. Und sie würden das eintauschen, glaube ich, gegen eine politische Realität, von der ich mir nicht vorstellen kann, dass die Spaß macht. Denn sie wären in einem, ja, was ist das, Haifischbecken sozusagen, wo sie einerseits mit der linken Konkurrenz um die linke Deutungshoheit kämpfen, andererseits mit einem permanenten Abgrenzungskampf gegen die AfD. Ich nehme Ihnen ja ab, dass Sie den tatsächlich führen wollen. Aber Sie hätten sozusagen eine bestimmte Klientel, das ist, ob man jetzt insgesamt auf, wenn man alle Parteien zueinander nimmt, 20-25% beziffert, weiß ich nicht. Aber es wäre eine Klientel, gegen die sich nach wie vor Mehrheiten, Regierungsmehrheiten mit Ach und Krach zwar organisieren ließen. Das heißt, man hätte ein Haifischbecken, wo man sich permanent die Deutungshoheit gegenseitig streitig macht. Und die einzige Alternative wäre, von dort mit regierungsfähigen Programmen anzutreten. Und dann wären sie aber wiederum im Dilemma, dass sie regieren müssen und für Regierungsprogramme Verantwortung übernehmen. Und das wiederum ist das alte Problem der Linken: Wenn sie regiert, verliert sie Wähler. Also ein bisschen, glaube ich, wäre es die Quadratur des Kreises, die ich mir sehr anstrengend vorstelle im Vergleich zu dem wahrscheinlich auch jetzt schon sehr anstrengenden Leben, das sie im Moment führen. Zum Glück bin ich kein Parteiencoach.
Frau Wagenknecht, gibt Ihnen das zu denken?
Naja, die Beschreibung ist ja nicht ganz falsch. Aber ich meine, natürlich, wenn man in der Politik ist, will man ja was verändern. Es ist übrigens auch nicht so, dass Linke immer verlieren, wenn sie regieren. Sie verlieren dann, wenn sie schlecht regieren. Es gibt durchaus Beispiele, dass Linke auch gewinnen können, wenn sie regieren. Nämlich, wenn sie tatsächlich Dinge umsetzen, wo die Leute spüren, jetzt verbessert sich was für sie. Das gab es schon immer mal wieder. Wir vergessen das, weil das vielleicht nicht so sehr in den letzten Jahren der Fall war. Aber das geht schon. Und ich wünsche mir, dass in Deutschland wieder eine Regierung regiert, wo tatsächlich sehr viele Menschen das Gefühl haben, es geht endlich mal wieder für sie auch aufwärts und nicht immer weiter abwärts. Und sie haben irgendwie auch eine größere Lebenssicherheit, eine Planungssicherheit und auch wieder mehr Zuversicht, was das, die Perspektive für ihre Kinder angeht. Also das würde ich mir wünschen. Insoweit wäre meine Angst nicht die Regierung, aber alles andere, was Sie da beschrieben haben, das ist nicht ganz falsch.
Ja, vielen Dank. Ja, die Zeit ist jetzt leider um. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gerade nicht ganz orientiert, wo es rausgeht, links oder rechts, aber Sie werden Ihren Weg bestimmt finden. Frau Wagenknecht, Herr Leo, vielen Dank für dieses wirklich tiefe Gespräch. Danke sehr. Applaus